Das Band läuft. Also, hallo, liebe Artischock-Hörer, liebe Artischock-Leser. Im Hintergrund, wer da schreit, das ist nicht etwa ein Artischock-Redakteur, der sich benachteiligt fühlt oder eine Redakteurin, sondern es ist ein Kind in der Biergarten-Convention. Das ist nämlich eigentlich so wie ein Familiengarten, ein Familienhinterhof mitten am Karolinenplatz. Natürlich hätte jeder gern so ein Wohnhaus mit entsprechenden Garten. Wir haben hier Gartenstühle und als allererstes, ich hoffe, das Kind, was wie ein Schwein am Spieß schreit, ist gleich ruhig, wird mir jetzt als Kinderfeindlichkeit ausgelegt, aber ich begrüße den Vater, dessen Kind zu Hause gerade Pizza macht, nämlich Axel Timo Pur, den geschätzten Kollegen von Artischock. Hallo Axel.
Ja, hallo Rüdiger. Sehr schön, dich auch hier zu haben, hier in diesem schönen Biergarten. Wie bist du eigentlich reingekommen in den Biergarten? Du bist doch eigentlich gar nicht akkreditiert.
Ja, genau. Jetzt muss ich das wieder erzählen. Letztes Jahr haben wir es auch schon wieder erzählt. Ich finde es bescheuert, dass ich in München zwischen dem doppelten und dem dreifachen Preis der Akkreditierung für Cannes, je nach Akkreditierungszeitpunkt, bezahlen soll. Zumal ich ja die Einladungen für die Filme auch so kriege, die Karten für die Filme. Da ruft man nämlich beim Verleih an oder bei der Produktionsfirma, wenn man ein Journalist ist, der auch wirklich arbeitet und nicht nur so tut. Und dann kriegt man eine Akkreditierung und für den jeweiligen Film. Und dann braucht man keine Akkreditierung, weil einen Katalog kriegt man ja nicht mehr. Darüber hat Dunja Bialas ja schon geschrieben. Es gibt ein Schlabberheft, über dessen Texte man streiten kann, aber das ist immerhin eine Illustrierte, die so nicht mehr ganz jungen Männern wie mir gut gefällt, wenn man was in der Hand hat und es lesen kann ohne Brille und nicht auf dem Telefon lesen muss, wo man ja gleichzeitig den Podcast aufnimmt. Und ansonsten, was kriegt man noch? Man kriegt eine ganz super, wir werden das abfotografieren und euch zeigen. Man kriegt als Journalist, das ist natürlich ein schreckliches Privileg, wo wir doch alle gegen Privilegien sind, eine Biergartenkarte.
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal, weil sie scheinbar das auch brauchen beim Filmfest, damit Journalisten kommen. Das ist eine Stempelkarte, wie wir das auch von dem Kino unseres Vertrauens kennen, wo man dann irgendwie beim 10. Kinobesuch eine freie Kinokarte kriegt. Hier kriegt man gar nichts, doch man kriegt leicht frei, ohne dass man fünf Biere trinken muss.
Man muss kriegt nicht Bier man trinken, man muss nicht mehr trinken, man darf auch Softdrinks trinken, das ist alles erlaubt.
Das stimmt, das ist jetzt nicht, um uns zum Alkoholkonsum zu verführen, wo es doch hier, glaube ich, sogar beim Filmfest Filme gibt, in denen dann schon Alkohol als die neue Volkskrankheit und Volksgefahr schon so ganz sachte am Horizont auftaucht.
Oh ja, in welchem
Film glaube, kann das? Ja, ich habe so eine Ankündigung gelesen in der Straßenbahn, muss ich zugeben, und ich habe gedacht, das hat was mit dem Filmfest zu tun. Das ist so ein Film, wo einer Frederik Lau wettet, dass er nach dem Entzug seines Führerscheins so lange keinen Alkohol trinkt, bis er den Führerschein wiederkriegt, was natürlich schon eine Ankündigung ist, die absurd ist. Und wenn es nicht in meinem Filmfest München läuft, ist es trotzdem ein deutscher Film. Also großes Kino, wie manche Leute sagen würden. Und in jedem Fall, es könnte beim Filmfest München laufen. Vielleicht einigen wir uns auf diese Formulierung.
Genau.
Vielleicht ist auch ein deutscher Fernsehfilm.
Es laufen ganz ähnliche Filme auch auf dem Filmfest.
Ja, genau.
Also die,
genau.
Ja.
Und ich finde das Interessante, dass da schon so Alkohol, dass eigentlich das Nicht-Alkohol-Konsumieren als die neue Männlichkeit und die neue männliche Stärke dann noch von so einem Supermann wie Frederik Lau schon so verkörpert wird.
Aber im Grunde genommen führt uns das ja zu Jessica Hausner, oder? Ich meine, da geht es zwar nicht um Alkohol, aber da geht es ums Essen. Und das war ein Film über, du hast dich auch gefreut, dass der jetzt auf dem Filmfest gezeigt wurde. Du hast ihn ja schon in Cannes gesehen, denke ich.
Ja, ich habe ihn in Cannes gesehen und ich habe in Cannes, das kann ich so offen sagen, weil das kann ja eh jeder lesen und nachhören. Und darum habe ich es auch Jessica Hausner im Interview erzählt. Ich habe den in Cannes erstmal nicht gut gefunden. Club Zero heißt der. Ich muss aber sagen, das ist einer dieser Filme, die gewinnen, wenn man drüber nachdenkt, was, glaube ich, sowieso bei guten Filmen so ist, und die mir auch mit der Zeit dann doch besser gefallen haben. Nicht, dass ich den perfekt finde, ich finde ihn auch den besten Film von Jessica Hausner, aber es ist ein interessanter Film. Es war von Anfang an ein Film, der gut anzusehen ist, der schön gemacht ist, also mit einem exquisiten Bild und Produktionsdesign, also sehr gute Kamera von Martin Schlacht, klare Tableaus, nah an der Malerei, was sicherlich auch dann ein bisschen darauf verweist, ohne dass wir psychologisieren wollen, dass Jessica Hausners Vater ein bekannter Maler war, ein Maler, der gewissermaßen versucht hat, das freudianische Unbewusste in den freudianischen Kategorien auf die Leinwand zu bringen und das Fantastische, Nicht-Fassbare, das Ungreifbare auf die Leinwand, die Malleinwand in diesem Fall zu bringen. Und Jessica Hausner macht in ihren Filmen ein bisschen was Ähnliches, in dem Sinn, dass sie das Ungreifbare, also das Unklare, in einer sehr klaren Form auf die Leinwand bringt und auch das Unsichtbare sichtbar macht. In einer sehr klaren Form. Diese Klarheit der Form, die muss man immer wieder betonen. Und in Club Zero ist das ganz grob gesagt so, dass das ein Film ist, der eine Lehrerin hat, die eine geschickte Manipulatorin ist und die eine Gruppe von Schülern in einer Elite-Uni in England oder Elite-Highschool in England, die Kinder sind so 16, so circa. Du hast den ja auch gesehen.
Nee, ich hab nee
du
gesehen,
hast ihn nicht gesehen. Der Wolfgang Lasinger hat ihn gesehen.
Ich war ganz begeistert. Ich habe hinterher getroffen.
Und war ganz und begeistert. Ja. Genau, und ich glaube auch, ich verstehe die Begeisterung. Ich teile die auch, ohne dass ich vielleicht jetzt alles ganz so euphorisch bewerte, aber jeder sieht ja auch so seine eigenen Filme. Und das ist ein Film, wo ich so ein bisschen vielleicht auch zu viel nachgedacht habe, weil ich schon so gleichzeitig überlegt habe, okay, sie kritisiert hier das, was wir so, die Regisseurin Jessica Hausner kritisiert hier das, was wir so Wokeness nennen. Und sie kritisiert hier auch ein bisschen, könnte man sagen, Fridays for Future oder die Gesinnung, die dahinter steckt, so eine Radikalität der Jugend. Mhm. Das hat übrigens der Wolfgang auch geschrieben, sinngemäß. So habe ich seine Kurzkritik verstanden. Und gleichzeitig will sie das aber nicht tun. Das hat sie nämlich gesagt. Ich habe sie danach gefragt. Und sie sagt, nee, sie teilt, es geht ihr um die Absurdität. Sie teilt die Werte der Fridays for Future. Sie will aber zeigen die Manipulation. Und sie will zeigen, wie gute Absichten auch unter einer manipulativen Hand gewissermaßen in schlechte Politik umgemünzt werden können. Ja. Und sie will uns also sicherlich...
Die Instrumentalisierung der Idee über in diesem Fall eine Institution wie dieser
genau.
Schule dann.
Ja. Dieser Schule, vor allem dieser Lehrerin, die auch in der Schule eine Außenseiterin ist. Und das ist auch ein Film über Generationenkonflikte, weil er gleichzeitig die mit den Kindern uns auch ihre Eltern vorführt. Und wir sicherlich, das Ganze ist halt erstmal die Gestalt einer Satire, dieser Film. Und wir hier in einem gewissen Sinn immer bei den Kindern und für die Kinder oder die Jugendlichen sind, wenn es gegen die Eltern geht, weil die Eltern absurd sind. Wenn wir aber dann wieder die Lehrerin sehen und die Schüler unter sich sehen, dann sind wir nicht unbedingt für die Schüler. Und dann erkennen wir, wie die Lehrerin sie manipuliert, aber wir erkennen auch, wie dankbar die Kinder sind, manipuliert zu werden. Wie eine Manipulationsbereitschaft dem manipuliert werden zugrunde liegt.
Also ist das eine richtige Art von böser Manipulation? Also ist es so, ich meine, ich irgendwie assoziativ denke ich gleich an Robert Gorange oder so, auch an diese, natürlich diese Explosion der Gewalt und der Versuch, es gleichzeitig wieder einzugrenzen, was aber so radikal gezeigt wird, dass es verstörend ist. Also ist der Film dann auch für dich verstörend? Also
der Film hat was Verstörendes, das ist allerdings weniger Gewalt als Ekelerfahrung, weil man Kinder auch kotzen sieht, wenn man Kinder auf sehr unangenehme Weise oder Jugendliche, ich sage immer Kinder, aber ich meine 16-Jährige, wie man die, aber jedenfalls unreife und formbare Geschöpfe, wie man die etwas essen und trinken sieht und auch nicht essen und trinken auf eine sehr nicht schön anzusehende Weise, wie man auch Speisen zubereitet sieht auf eine Weise, die nicht schön ist.
Das ist im Grunde fast eine gewalttätige Art und Weise. Ja. Ich glaube, deswegen hatte ich auch die Assoziation zu Kubrick, also weil es tatsächlich auch diese natürlich Gewalt im Zentrum steht, auf irgendeine Art und Weise.
Aber eine sehr, wir sind bei Jessica Hausner, eine sehr indirekte und sehr cleane Gewalt. Ja. Aber eine Gewalt, na klar. Und es ist außerdem natürlich ein Film, der in dem Sinn passt der Clockwork Orange-Vergleich, wobei es dann wieder eine ganz andere Anmutung ist und eine, es hat nichts mit Überwältigung zu tun. Bei Clockwork Orange denke ich immer an Überwältigung, was vielleicht auch durch die Beethoven-Musik kommt. Ja. Aber es ist interessant, dass du Clockwork Orange erwähnst, weil ich gleich nochmal auf den kommen werde bei einem anderen Film. Aber der Film von Jessica Hausner hat sicherlich sowas, also es geht auch um Manipulation und darum geht es ja auch bei Clockwork Orange. Bei Clockwork Orange doppelt.
Genau.
Und mehrere Ebenen der Manipulation. In beide Richtungen, ja, genau. Und ansonsten muss man aber sagen, dass das Interessante an Club Zero ist, dass er eigentlich nicht eingeordnet werden kann in diese Kategorien des Filmemachens, in dem Sinn, dass man, dass das nervt auch übrigens die Jessica Hausner, hat sie mir auch gesagt, dass sie früher immer verbunden wurde ihr Filmschaffen mit Haneke, dass man immer die Haneke-Vergleiche in Deutschland angestellt hat. Und sie hat auch gesagt, dass sie offenbar, sie hat sie die Reaktion auf ihren Film Hotel genervt, wo wir bei Artischock zu den wenigen gehörten, die den Film sehr mochten, aber den mochten anscheinend viele nicht, hat sie mir erzählt, weil es gibt ja eine Retrospektive zu Jessica Hausner, das muss man vielleicht nochmal so deutlich sagen, um unsere Journalistenpflicht Genüge zu tun. Es gibt eine Retrospektive und da laufen alle Filme von ihr hier in München und man kann insofern diese Filme vergleichen miteinander und man kann auch eine Entwicklung nachvollziehen.
Das ist immer eine der spannendsten Sachen, wie entwickelt sich
total,
eine Regisseurin? Total
spannend, also, ja. Und sie hat eben auch gesagt, für sie selber ist das auch spannend, weil sie gerade ihre beiden ersten Filme neu gegradet hat mit dem Kameramann und sozusagen den heutigen Sehgewohnheiten und auch heutigen Formen der Ausstrahlung, also sie haben das digitalisiert angepasst und sie dann diese Filme wiedergesehen hat und sie das für sich selber interessant fand. Aber sie meinte eben auch, diese beiden Filme sind auf eine gewisse Weise unklar, wo sie heute versucht, ein bisschen klarer zu sein. Und sie hat gesagt, gewissermaßen gibt sie heute ihren Filmen immer einen Beipackzettel bei, um bestimmte Missverständnisse auszuschließen.
Also das heißt, sie versucht, Ambivalenz zu vermeiden, explizit? Also
nee, sie versucht, Ambivalenz zu zeigen, aber für die, die es dann immer noch nicht kapiert haben, wenigstens dann irgendwann ein paar Sachen...
So eine Exit-Strategie.
Ja, sie versucht, die Sachen in die Dialoge zu packen. So hat sie es ausgedrückt. Das war ein paar Dinge.
Also ohne, dass die Dialoge zu erklärend wirken.
Genau,
also,
aber schon ein paar Dinge in den Dialogen zu erklären.
Aber das ist, finde ich, sehr schwierig. Das ist oft, ja, da geht, ja, gefährlich. Also.
Ja, ich glaube auch, dass das gefährlich ist. Und ich bin auch nicht sicher, ob sie das wirklich so tut und zweitens, ob es richtig wäre, wenn sie es täte. Weil ich denke, dass ihre Filme immer noch, und das meine ich positiv, eine große Offenheit haben und eine bestimmte Form der Unklarheit, die sie auch ganz offensiv will. Also sie hat gesagt, es sei ganz klar, dass ihre Filme von Unklarheit handeln.
Ja, als der spannendste Thema
an sich, ja. Und gleichzeitig hat sie das mit dem Beipackzettel auch so wörtlich mehr als einmal im Interview gesagt. Wir können das dann noch nachlesen. Ich zitiere das jetzt aus dem Gedächtnis klarerweise. Aber sie hat schon gemeint, dass sie das Gefühl hatte nach Hotel, dass so viel missverstanden wurde und ihr vor allem eine Unentschiedenheit im Ende vorgeworfen wurde, dass das dem Film schadet und der Wahrnehmung des Films schadet und dass sie deswegen versucht, eine bestimmte Fehlwahrnehmung, das ist jetzt mein Wort, auszuschließen. Und gleichzeitig würde sie auch immer sagen, dass die meisten Wahrnehmungen ja nichts mit ihrem Film zu tun haben, sondern mit dem, der es wahrnimmt. Und das ist aber natürlich auch ein sehr schlichter Ausweg aus manchen
Problemen. In der Tat, du weißt doch nicht, wer wie was wahrnimmt. Also das ist
genau.
Von vornherein. Also,
nee, aber ich finde schon, dass natürlich eine Regisseurin immer mitverantwortlich ist, auch für Fehlinterpretationen. Denn man kann sich nicht ganz rausziehen aus allem, was Leute mit den Filmen machen.
Ja, wir hatten ja diesen, ich meine, das ist vielleicht, können wir einen kleinen Übergang dazu schaffen, das Problem hatte ich ja mit Black Box, dem Film, von den ich sehr gut fand, den ich einen wichtigen politischen Film fand, in dem wir aber so ein paar Unklarheiten, also das ist ein Film des Neudeutschen Kinos, auch jetzt eins der Sektion, die, finde ich, für die das Filmfest auch steht. Und das
der war Eröffnungsfilm auch, der
genau,
Sektion.
Genau, und auch sicher einer der spannendsten Filme, der halt...
Der keinen Preis gewinnen kann, was ja auch dann immer beim Filmfest ein bisschen unklar ist, muss ich jetzt gleich reingrätschen, dass dann Filme da laufen, die alle Preise gewinnen können und dann wieder Filme, die einige Preise gewinnen können und Filme, die gar keine Preise gewinnen können. Und es ist sicher, ich weiß, Bernhard Karl hört zu, einer der Programmer, der wird dann sagen, es sei doch ganz klar, wenn man nachdenkt, ist es auch, weil ich weiß, ich kann jetzt nachgucken, wer wie viele Filme schon gemacht hat. Und dann hat Asli Özge, genau wie ihre Schauspieler, zu viele Filme gemacht, um noch irgendwelche dieser Nachwuchspreise zu gewinnen.
In der Tat. Aber trotzdem ist es ein spannender, aufregender, politischer Film, der aber für mich, und das ist so eine dieser Worte von Interpretationen, wer sieht was, mit welcher Filmografie, eigenen Biografie im Hintergrund auch. Und für mich war eine der Szenen, eine der großen, am Ende des Filmes, in dem halt der Hausverwalter im Grunde genommen, der die ganze Zeit so eine Divide-and-Rule-Politik fährt und äußerst sympathisch, diabolisch rüberkommt, im Grunde genommen.
Ziemlich gut gespielt, muss man mal sagen.
Finde ich auch toll gespielt. Also das ist überhaupt
Felix Kramer.
Ja, ganz, ganz toll.
Erstaunlich, habe ich noch nie so richtig wahrgenommen.
Ich finde es auch aufregend. Und ich meine, in diesem Schlusspart, also wo wir auch bei erklärenden Dialogen gerade war, gibt es mir viele Dialoge, die mir einfach zu erklärend sind, wo ich merke, da soll jetzt noch was transportiert werden, da soll dem Zuschauer was erklärt werden. Und als dann der Hausverwalter dann noch plötzlich Russisch sprechen kann, und das ist dann eine große Krisenszene, denke ich, ist das jetzt eine Verbindung, also soll mir diese Person als Stasi-Vertreter transportieren, obwohl das vom Alter her gar nicht sein kann, aber gleichzeitig denke ich, das kommt plötzlich mit im Paket, aber es ist nicht so gemeint. Und, nee. das ist das Interessante, das ist halt auch diese Gefahr natürlich, wer sieht wie welchen Film.
Wir sehen den Film halt auch heute, nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat,
genau.
Der Film wurde aber gedreht, bevor dieser Krieg begonnen hat. Korrekt. Wir haben in dem Film auch so eine Szene, wo zwei Figuren, die da eine Rolle spielen, wissen wir, haben demonstriert vor der russischen Botschaft. Man weiß nicht genau für was oder gegen was, aber jedenfalls demonstriert. Und jeder, der das heute sieht, denkt natürlich, na klar, die haben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg irgendwie protestiert. Genau. Ist es aber überhaupt nicht.
Ja, und das ist aber, abgesehen davon, das war einfach nur eine Erklärung, dass natürlich jeder jeden Film anders sieht und dass es zu diesen Missinterpretationen kommen kann. Letztendlich aber ist dieser Film, ähnlich wie etliche andere Filme der Neuen Deutschen Filmsektion, einfach wahnsinnig aufregend. Also wenn ich im letzten Jahr, da hatte ich eigentlich auch fast alle Filme der deutschen Reihe gesehen, und da ging es mir eigentlich einfach, das Generalthema war für mich Heimat. Also irgendwo diese Suche, die fast verzweifelte Suche nach so einer Verortung, nach so einer Art von Heimatgefühl. Und in diesem Jahr ist es einfach das komplette Gegenteil. Es ist einfach dieses Aufbrechen dieser sozialen Blasen, dieser gesellschaftlichen Blasen. Eigentlich fast jeder Film, den ich bisher gesehen habe, ist fast also unangenehm radikal, also stellt unangenehme Fragen. Und nicht nur dieser Film von Özge, sondern auch, also wenn ich ganz stark fand ich heute Morgen den Film, jetzt muss ich mal in meiner Liste gucken, Es brennt von Erol Afşin, also auch ein mit migrantischem Hintergrund, in dem einfach auch eine Geschichte erzählt wird von Alltagsrassismus, die so direkt einerseits und gleichzeitig auch formell, experimentell hinterfragt wird. Es gibt einfach auch klassische Brechtsche Verfremdungseffekte. Es wird was riskiert und gleichzeitig ist am Ende eine ganz harte Geschichte, die erzählt wird. Und fast alle diese Filme, die ich bisher gesehen habe, also das auch Moorsen Strangers, Südsee, Fossil, auch The Dive und halt Es brennt, sind halt Filme, die wirklich radikal versuchen zu erklären, wie eigentlich diese Gesellschaft überhaupt noch funktionieren kann. Nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern auch Europa an sich. Wie groß
die westliche Gesellschaft,
die westliche Gesellschaft,
die demokratische.
Ganz genau. Und wie schwer oder wie leicht es ist, dass dieses fragile System auch auseinanderbricht. Und das ist das komplette Gegenteil zu dem, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Diese verzweifelte Heimatsuche, der steht jetzt gegenüber diese absolute, im Grunde genommen, Fragestellung auch des Rechtsstaates, der Rechtssicherheit. Also das wird alles in einer fast unangenehmen, radikalen Weise hinterfragt, die unangenehm ist, die was Paranoides fast hat. Aber das brauchen wir auch. Und das hast du auch gesagt. Das ist genau in deinem Podcast vor zwei Tagen, dass im Grunde genommen, dass der deutsche Film auch braucht, diese unangenehme, prickelnde Hinterfragung, die auch nicht immer korrekt sein muss, die nicht politisch korrekt sein muss, sondern die tatsächlich auch was...
Und die nicht immer Antworten
liefert. Genau, exakt.
Die nicht immer so volkspädagogisch uns dann am Schluss die Lösung präsentiert. Für die Konflikte vorher.
Genau, und das ist das Aufregende, das ist das, was sein muss, dass man halt nicht letztendlich die fertige Antwort bekommt, sondern sich selbst hinterfragen muss.
Also der Podcast, den du meinst, das war der erste von mir jedenfalls jetzt. Wir haben ja von uns allen Podcasts, deswegen weiß ich jetzt nichts zur Nummerierung zu sagen, aber jedenfalls der, in dem von Black Box die Rede ist, dem Film, den du meinst, von Asli Özge. Da hatte ich eben auch was drüber gesagt, du hast drüber geschrieben in der Kurzkritik. Und nur mal so zur Erinnerung nochmal, also dieses Zerbrechen oder Aufplatzen der Filterblasen, das finde ich ja total interessant. Macht mir sofort Lust, diese anderen Filme noch zu sehen, wo ich jetzt noch nicht bei jedem weiß, ob ich die noch sehen kann, aber ich versuch's mal. Aber nochmal zur Erinnerung, letztes Jahr hattest du, da hatte dich was genau genervt an den deutschen Filmen letztes Jahr?
Eigentlich, das ist es manchmal, dass die Suche nach Heimat fast was Heimatfilmartiges hatte. Das ist manchmal wirklich haarscharf am klassischen Heimatfilm entlang im Grunde genommen schrammte, ja. Aber gleichzeitig hat sich jeder Film dann auch wieder gefangen und versuchte, aber es war diese völlige Vereinzelung im Grunde genommen. Also jeder versucht in seiner, und das zeigt im Grunde genommen Aschim Özges Film auch. Und das ist das Tolle daran, dass wir in einer Phase unseres neoliberalistischen Denkens sind, dass wir schon so inkorporiert haben, dass wir es kaum mehr merken, dass tatsächlich in einer Krisensituation jeder am Ende nur an sich denkt und dass diese Möglichkeit von Gewerkschafterisierung oder von Parteinahme, von Gemeinschaft, Handeln fast
Solidarität
völlig verloren.
Solidarität, sagt genau, dazu der Sozialdemokrat.
Exakt, Solidarität. Und dass diese Fähigkeit also eigentlich völlig abgestorben ist, wie ein Muskel, der seit Jahrzehnten nicht mehr trainiert wurde. Und das ist wirklich eine tolle Beobachtung, eine wichtige Beobachtung.
Ich frage mich ja, ob diese Frage nach der Heimat, wie deutsch die eigentlich ist. Also ich habe den Verdacht, sie ist ganz schön deutsch. Aber das natürlich der...
Es gibt sie seit der Romantik. Also das ist wirklich, die wird mindestens immer wieder neu gestellt.
Ja. Aber in anderen Ländern gibt es ja diese Frage nicht, aber es gibt dann schon natürlich ähnliche Probleme, dass sowas wie Gesellschaft eigentlich auf eine gewisse Weise zerbricht oder nicht mehr so ganz existiert, nur noch in Fragmenten, nur noch in Ruinen. Das kann man, glaube ich, auch in anderen Kinematografien beobachten. Und das ist natürlich schön, dass das beim deutschen Kino ankommt. Das Aufplatzen der Filterblasen ist fast noch mehr, weil ja zu diesen Filterblasen, diesem Bild gehört, dass man spricht dann ja auch von Echoräumen, dass man sich so gegenseitig in diesen Räumen bestätigt und gegenseitig das Gefühl gibt, man hat Recht, man tut und entscheidet das Richtige, die Werte stimmen. Also man ist auf der richtigen Seite, man gibt sich sowas wie Sicherheit. Was sicherlich ganz klar ist, ist, dass in einem Film wie Asli Özkes Black Box der Sicherheitsbegriff aufgelöst wird und nicht existiert.
Genau, es wird auch die Rechtssicherheit im Grunde genommen aufgelöst. Ja,
genau, das ist, alles wird und aufgelöst.
Es wird halt hinterfragt natürlich auch.
Alles wird aufgelöst.
Genau, es wird alles aufgelöst.
Und was aber halt die Frage ist ja, in den anderen Filmen, die du gesehen hast, was wird da aufgelöst?
Ja, es ist zum Beispiel ein ganz spannender Film, ist auch Fossil für mich. Das ist ein Film von Henning Beckhoff, der von einem
Dokumentarfilm ist
das, ne? Nee, es ist ein Spielfilm, der davon handelt, von einem der klassischen Braunkohle-Tagebaugebiete und ein Baggerführer im Grunde genommen verliert also mehr oder weniger seinen Job und seine Identität. Und es zeigt einfach, es gibt ja diesen ganz berühmten DEFA-Film, also aus den frühen 70ern über eine Braunkohle-Baggerführerin, die in Rente geht und ihren letzter Arbeitstag wird dokumentarisch beschrieben, wo der Stolz auf diese Arbeit auch wiederkommt. Ähnlich wie bei Gundermann dann auch später, wo man auch sieht, das ist ein Beruf, der tatsächlich eine Menge Potenzial bietet, der auch was fast Lyrisches hat, weil du greifst halt wirklich in die tiefsten Elemente der Erde ein. Und das ist für auch für diesen Baggerführer tatsächlich diese Identität. Und er merkt halt, dass sich alles auflöst, dass seine eigene Tochter eine Aktivistin ist, die gegen Braunkohle die im Camp gleich nebenan ist und gegen ihn kämpft. Und also der Riss geht also durch die Familie. Und so ein Film zeigt einfach, wie unsere Gesellschaft natürlich am Rande einer Zerfaserung, einer Zersplitterung ist, weil es geht halt bis durch die Familien und erklärt gleichzeitig, wie im Grunde genommen Radikalisierung entsteht. Erklärt mit wenigen Worten ganz nebenbei, warum die AfD gerade 20% hat. Also das sind Filme und da sind einige in dieser Reihe mit dabei, die das auf ganz subtile Weise im Grunde genommen die Antworten geben auf diese beunruhigenden Zahlen, die gerade aufkommen. Und das macht Spaß, das ist aufregend, das ist auch nicht so aufdringlich, es ist fast dokumentarisch, auch sehr realistisch. Und da sind Szenen auch in diesem Film über diesen Baggerführer, auch Sexszenen, wo dir wirklich ein kalter Schauer über den Rücken, also kriegst du, das ist so düster, grausam und zersetzend, dass du eigentlich diesen Film nicht zweimal sehen willst.
Den Film werde ich zumindest einmal sehen, das weiß ich, da bin ich sehr gespannt drauf, weil da habe ich schon eine Karte. Seit wie vielen Jahren kommst du aufs Filmfest und siehst die deutsche Reihe, Axel? Weißt du das?
Ich denke so 5-6 Jahre. Also Novize, genau. Also ich meine, aber ich bin sozialisiert worden mit dem neuen deutschen Film in den 70er, frühen 80er Jahren.
Du hast sie später geguckt.
Ja, ich habe sie später geguckt, aber das war halt vor Indiana Jones im Grunde genommen, der mich dann wiederum befreit hat von dieser Last.
Ja, der hat uns alle von vielen befreit.
Also das war wirklich therapeutisch.
Don't try to be funny, you're German.
Genau.
Ein schöner Satz aus dem neuen Indiana Jones,
den
wir beide schreiben werden am Mittwoch.
Genau.
Das mal so nebenbei als Pitch.
Ja, aber das war genau, also im Grunde genommen muss man immer wieder von Altlasten befreit werden, auch wenn sie gut waren. Also das ist...
Ja, dass man Altlasten befreien, das ist in vieler Hinsicht wichtig, da kommen wir vielleicht gleich noch auf andere Sachen, aber bleiben wir mal bei dem deutschen Film. Ich frage das deswegen, weil mich interessieren würde, ob so, also du hast ja gerade geschildert, du hast gesagt, die neuen Filme dieses Jahr zeigen Brüche.
Ja. Und gleichzeitig hast du selber von einem Bruch berichtet, nämlich dem Bruch zwischen diesem Jahr und dem letzten Jahr,
ja,
weil letztes Jahr ganz anders war. Und die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich die, inwieweit diese deutschen Filme, die hier in München laufen, einfach nur zufällig sind und so, was gerade ausgewählt wird, vielleicht mit Blick auf den Zeitgeist oder auf die Schlagzeilen der Süddeutschen, ja, in der Auswahlzeit Februar bis Mai, oder dass das vielleicht tatsächlich das Filmfest München wie in so einem Seismograph funktioniert.
Und das Gefühl habe ich im Grunde genommen, dass es in den letzten Jahren tatsächlich so war, dass ich eigentlich jedes Jahr...
Für das, was das, in den Köpfen
das Gefühl, ist, ja. Genau, dass es immer ein gesellschaftlicher Gradmesser war, der zeigt, und das finde ich, das findet man im keinen Alltagsjournalismus, also man hat irgendwie das Gefühl, ich bin am Puls der Zeit, ich habe eine Ahnung davon, was auf fast allen gesellschaftlichen Ebenen passiert. Und das ist, finde ich, eine große Kunst. Also das schaffen nur wenige.
Ja, das ist auch ein großes Lob jetzt, verpackt in eine beiläufige Bemerkung für das Filmfest München. Weil das ja im Grunde, da können ja die Filmemacher nichts dafür, auch wenn die Filme gut sind.
Sie wissen ja nicht, was sie tun.
Aber sie wissen nicht, was sie tun in dieser Zusammenschau,
genau,
die dann erst durch die Kuratierungsarbeit des Filmfests München entsteht. Übrigens sind ja alle... Diese Filme, die hier bei der deutschen Reihe laufen, Neues Deutsches Kino, das sind ja alles Weltpremieren. Das heißt, die konnte man noch nirgendwo anders sehen. Und ich wollte dich mal fragen, weil ich bisher nur meine Meinung dazu gesagt habe, in dem letzten Podcast, weil ja da manche Leute das auch so sehen, dass es ganz schlimm ist, dass das Münchner Filmfest jetzt Weltpremieren nicht nur zeigt, sondern das auch noch sagt, dass sie die zeigen. Sie haben immerhin es gewagt, neben diesen 15 Weltpremieren in der deutschen Reihe auch noch 6 oder 7 andere zu haben. In der internationalen Reihe, also bei 147 Filmen, kommt mir das nicht vor wie ein Weltpremierenfestival, aber wie ein Festival, was sich darum bemüht, den Zuschauern auch nicht nur schon Gesehenes zu zeigen und nicht nur so ein Heimatfilmfestival
genau
zu sein für die Münchner Provinz, damit die Münchner ja nicht warten müssen, bis die Filme ins Kino kommen und ja nicht zur Berlinale sich bewegen müssen oder nach Cannes. Also das war ja das Münchner Filmfest auch manchmal.
Das ist ja die große Tragik des Münchner Filmfestivals. Ja, das ist natürlich immer mehr will, als es ist oder sein kann. Also es ist schwierig zu definieren, oder?
Ich sehe das, die Tragik des Münchner Filmfests umgekehrt. Das ist vielleicht eine gute Überleitung, dass wir mal kurz über 40 Jahre Münchner Filmfest sprechen. Weil dieses Jahr ist ja das Jubiläumsjahr.
Wie viele Jahre bist du schon regelmäßig da?
Ja, also seit der Gründungszeit. Also nein, also ich bin...
40 Jahre gekommen, so alt bist du nicht.
Nicht ganz, doch, bin ich schon. Nein, ich bin aber in den 80er Jahren nach München gekommen, um dann zu studieren, Ende der 80er, aber immerhin waren es noch die 80er. Und ich habe schon mal, da habe ich hier nicht studiert, aber ich glaube, das war 1986, war ich im Sommer hier und habe einen Freund besucht und habe einen Film mindestens gesehen. Ich erinnere mich an diesen Film gesehen habe, und zwar im Kunsthaus, war das, glaube ich, Künstlerhaus am Lehnbachplatz, aber ich bin nicht ganz sicher, wo, da wo früher jedenfalls die Eröffnungen stattfanden, und zwar war das der Film Der Kuss der Spinnenfrau.
Oh mein Gott, das ist lange her.
An den kann
der
ich
Kuss der
erinnern.
Spinnenfrau, ja, ja. Da erinnere ich mich auch noch dran.
Nein, den habe ich hier gesehen.
Tiefe 80er Jahre.
Und dann, genau. Und dann bin ich seit 1988, jedenfalls, genau, seit 1988 bin ich hier aufs Filmfest gegangen und habe mir spätestens Anfang der 90er Jahre, vielleicht war es sogar schon ein bisschen vorher, habe ich mir diese, damals gab es sowas noch, es gibt es halt alles nicht, so 20er-Karten hat man dann gekauft. Mhm. Und man hat dann auch mehrere 20er-Karten gekauft und dann gleich für die Freunde mitgekauft. Dann ist halt ein Idiot, und ich war sehr gerne der Idiot, der sich dann da in der Schlange angestellt hat und sich dann toll vorkam und für 100 Mark oder so, das waren ja noch D-Mark-Zeiten, sich diese, so, das waren noch richtige Abreißkarten, gekauft hat und die dann verteilt hat. Das waren Gutscheinkarten, ne? Damit konnte man dann, das war genau, erstmal so,
so ein Rabattsystem, je mehr du gekauft hast, desto billiger war es.
Genau. Ja. Und das ist ja auch eigentlich richtig, weil am Ende hat man auch diese 20er-Karten gekauft, aber nur 18 Karten benutzt oder so, weil man die doch nicht alle losgeworden ist. Aber es war irgendwie, es gehörte zum Filmfest dazu, dieses Viel, dieses Voluminöse, dieses nicht nur Qualität, sondern auch Quantität. Und es scheint mir fast so zu sein, dass das auch ein bisschen ausdrückt, diese Spannung des Kinos immer zwischen Kunst, die es ist und sein soll und die mir sehr wichtig ist, aber auch Jahrmarkt, der mir auch total wichtig ist. Also Indiana Jones, ja, Jessica Hausner und Indiana Jones.
Finde ich auch. Das ist das,
und das ist das Kino.
Die ganze Bandbreite des Kinos.
Und wenn es nur das eine wäre, wäre es ganz schön dämlich. Exakt.
Aber alles zusammen ist die große, das ist die große Magie des Kinos gerade, dass es alles ist. Und,
genau, und manchmal auch damit spielt. Genau. Also Jessica Hausner hat zum Beispiel erzählt, sie liebt Genre-Kino. Und auch wenn sie so ein bisschen so, naja, vielleicht, ich weiß nicht, gesagt hat auf meine Frage, ob ihre Filme eigentlich Genrefilme sind, weil ja auch zwischen Genre-Kino und Autorenfilm kein richtiger Unterschied ist, wenn man es mal ernst nimmt, aber es ist so zugespitzt, funktioniert der Gegensatz. Und sie hat dann gesagt, sie liebt Genre-Kino natürlich, aber sie würde immer sagen, dass sie Filme macht, die Anti-Genre-Filme sind, die also sozusagen die Genre-Mittel benutzen, um sie zu brechen. Und das stimmt wahrscheinlich auch so. Und nur halt dieser Bezug zum Genre ist da und das bedeutet halt auch, dass man die Genrefilme kennen muss, dass man sie sehen muss, kennen muss, auch lieben muss und nicht immer nur mit dieser Verachtung fürs Genre, mit der so manche Kollegen durch die Gegend laufen, immer nur so auf die Filme gucken muss und als ob es jetzt nichts gäbe außer Angela Schanelek. Das wäre ja schrecklich.
Das wäre das Grauen.
Dagegen wäre Jessica Hausner sowieso schon Populismus pur, aber...
Das wäre eine schale Welt. Ja,
ja aber beim Filmfest, also außer jetzt den deutschen Filmen, was wirst du dir denn noch so angucken? Wir sind ja noch tendenziell am gefühlten Anfang, auch wenn morgen oder übermorgen schon Halbzeit ist.
Ja, also mir bleibt nur das deutsche Kino, weil ich fahre am Donnerstag auf eine Jury-Sitzung nach Mainz, da habe ich gar nicht mehr Zeit. Deswegen, ich werde alles an deutschen Filmen sehen, was ist. Und ich habe halt auch aus der Spotlight den Eröffnungsfilm gesehen. Und
kann man ja vergessen. Das habe ich ungesehen geahnt in meinem Vorbericht.
Das war ungesehen, ja. Also ich hatte ungesehen.
Und du hast ungefähr das Gleiche geschrieben,
exakt,
nachdem du ihn ja angeguckt hast.
Genau, ganz genau. Und ich würde auch sagen, das ist einfach politisch korrekt und sehr nett. Aber als Eröffnungsfilm hat es mich wirklich sehr an den Eröffnungsfilm der Berlinale erinnert. Auch, also, weil es eine ähnliche Versuch ist, im Grunde genommen programmatisch zu zeigen, das wollen wir. Aber es ist dann politisch so offensichtlich und korrekt wie halt ein nicht ambivalenter Film, der halt dann einfach auch ein bisschen langweilig ist, weil er sich nicht traut, ambivalent genug zu sein.
Also wir haben hier das, was ich zum Beispiel beim Filmfest München interessant finde und ich hoffe sehr, dass die Macher zum Beispiel unsere Podcasts hören, weil da können sie wirklich darauf antworten, weil ich glaube, sie wollen eigentlich was Ähnliches wie wir, aber sie meinen, dass sie Zugeständnisse machen müssen an den Zeitgeist, der vor allem in den Köpfen und Herzen des Publikums herumbabert. Das Filmfest München hat ja eine ganze Menge Filme, die ambivalent in diesem Sinn sind. Mhm. Nicht jeder, muss ja auch nicht sein.
Nein, das wäre auch wiederum langweilig.
Aber viele. Und gleichzeitig sind die Texte immer so, dass sie ganz eindeutig klingen. Also die Texte, mit denen die Filme beschrieben werden, die Texte, die man auf den Blogseiten liest. Ich war ein bisschen überrascht, dass unser Kollege, vielleicht liegt es auch da, unser Kollege Sedat Aslan da nicht mehr schreibt. Ich dachte, der schreibt da, aber ich habe
nicht mehr
gar nichts gelesen von ihm.
Ich mache nur ein paar Moderationen, das ist alles.
Insofern, der vielleicht, also wie auch immer, es sind andere geschätzte Kollegen, so einzelne Namen kenne ich, gegen die ich auch wirklich nie was sagen würde. Oliver Armknecht mag ich sehr, wenn der in seiner eigenen Seite schreibt im Netz. Aber was er hier beim Filmfest schreibt, da denke ich auch, meine Güte, muss das sein?
Das sind halt Verleihtexte, das sind klassische Verleihtexte
im Grunde
genommen.
Klasse,
und das ist ein bisschen schade, weil es gibt, auch da der Mut fehlt im Grunde genommen.
Und Inhaltismus. Mich hat neulich eine Redakteurin gefragt, deswegen erkläre ich es jetzt mal für alle, die zuhören, was ich immer meine. Ich würde neuerdings so ein Wort etwa benutzen, das heißt inhaltistisch.
Seit Jahren schon, seit mindestens 3 oder 4 Jahren.
Ja, klar, was ich da meine. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich das Gleiche. Wir reden doch auch von formalistisch. Und da fragt niemand. Ja? Das ist eine Überschätzung der Form. Heißt Formalismus und eine reine Form, Dogmatismus der Form ist Formalismus und Dogmatismus des Inhalts, Überschätzung des Inhalts ist halt Inhaltismus. Ist relativ einfach. Kann man sich auch ableiten von dem Wort, finde ich. Aber jetzt haben wir es noch einmal erklärt. Und es gibt inhaltistische Filme, oder sagen wir so, es gibt schon auch inhaltistische Filme, aber es gibt vor allem inhaltistische Filmbeschreibungen beim Filmfest München, wo man dann doch denkt, das Filmfest sei so eine volkspädagogische Veranstaltung.
Ja, ich meine, genauso gibt es natürlich inhaltistische Filmkritik. Das ist zu 90% findet sich das. Also das ist die ganz schwierige Form des deswegen ist es tatsächlich wie eine Durchseuchung, denke ich. Also es ist tatsächlich so eine inhaltistische Durchseuchung. Ich meine, das findest du ja auf allen Ebenen momentan, also auch in vielen Texten zu politischen Themen. Es ist tatsächlich mehrheitlich inhaltistisch. Und das ist interessant, weil tatsächlich das Analytische, die Kontroverse dadurch immer mehr verloren geht.
Ja, also das ist auch eine gute Filmkritik. Würde halt einen Film gewissermaßen ähnlich aufbrechen und aufplatzen lassen, wie jetzt die Filterblasen aufplatzen in der deutschen Reihe. Und dass sozusagen die Widersprüche, die ja in allen drinstecken, auch deutlich werden. Also dialektisch sein. Man könnte ganz klassisch wieder mit dem geschätzten Herrn Adorno und seinem geschätzten Herrn Hegel kommen und einfach sagen, man muss dialektisch denken, man muss die Filme also gegen sich selbst ins Feld führen, man muss ihre Widersprüche herausarbeiten. Und das sind manchmal inhaltliche Widersprüche, es sind manchmal formale, die zwischen Form und Inhalt. Und da dann das so machen, dass einem klar wird, ob der Filmbesuch sich lohnt. Manchmal lohnt er sich wegen der Widersprüche, manchmal sind die genau der Grund,
dass es muss kein guter Film in Anspruch sein, aber es ist in dem Moment, wo er was Exklusives, was Ambivalentes hat und genau diese Möglichkeiten bedient, kann es tatsächlich auch ein großer Film sein, der für andere als Film vielleicht gescheitert ist. Aber nein, das ist schon eine großartige...
Wenn man Asli Özges Film gesehen hat, Black Box, dann denkt man bei dem Hubschrauber, der jetzt gerade uns überflogen hat, natürlich sofort, jetzt kommt die Polizei und verhängt einen Lockdown über das Filmfest München, am Ende noch über die Biergarten-Convention. Dann stellen wir uns mal vor, wir müssten jetzt hier mit diesen ganzen Filmemachern und Filmfuzis und Funktionären, die hier um uns rumsitzen, müssten wir jetzt den nächsten Tag verbringen. Das wäre ganz schön anstrengend. Der Podcast würde dann noch länger dauern.
Die netten Leute sind alle schon weg, ja?
Ja, manche. Nein, manche sind dann noch da. So ist es gar nicht.
Das stimmt.
Wir schauen hier auf das Hotel Marienbad, das fast so aussieht wie das Hotel, aus dem sich Rex Gildo zu Tode gestürzt hat. Das ist es aber nicht. Das ist hier relativ nebenan in der Ottostraße.
Das kannte ich gar nicht. Marienbad, Barerstraße 11.
Naja, das heißt wahrscheinlich so nach dem Film letztes Jahr in Marienbad. Vielleicht heißt der Titel eigentlich auch letztes Jahr im Hotel Marienbad. Weil der wurde ja in München gedreht. Da denken auch immer
letztes
alle...
Letztes Jahr in Marienbad wurde tatsächlich...
Ja, selbstverständlich. Das weißt du nicht. Im Nymphenburger Schloss.
Nein, es wurde nicht in Marienbad
gedreht. Ja, dann schau dir den Film nochmal an.
Ich habe Angst vor diesen Filmbesuchen aus der Vergangenheit, weil ich einfach Angst habe, dass sie schlecht gealtert sind. Das ist mein größten...
Der Film ist nicht schlecht gealtert. Der war schon immer schwierig. Der ist auch weiterhin schwierig, aber der ist schon interessant.
Wirklich, das ist ein Grund, warum ich Tarkowski mich nicht traue, mir anzusehen, weil ich war früher so ein begeisterter Tarkowski-Anhänger, dass ich Angst habe, dass ich heute einschlafen würde.
Ja, wahrscheinlich zu Recht, aber ich gebe zu, dass ich ja schon, du kannst mit Asli Özge, die hier nebenan sitzt, gleich mal über Tarkowski reden, weil die ganzen aus der Türkei stammenden oder in der Türkei sozialisierten Filmemacher alle auch Tarkowski sozialisiert sind. Und das Interessante ist, glaube ich, dass, also ich habe zum Beispiel 87, bevor ich nach München kam, kann ich mich noch genau erinnern, den Tarkowski-Film gesehen. Ah, jetzt geht's schon los, scheiße. Wie heißt er?
Welcher? Was kommt drin vor?
Wo eine Frau mit einer Kerze durchs Wasser läuft.
Oh mein Gott, Nostalgia.
Nostalgia, genau.
Oh ja, das war der erste Film, den er nicht in Russland gedreht hat.
Ja, Erland Josephson
ganz genau,
sich
ganz
oben
genau
in Rom auf dem Kapitol verbrennt.
Genau.
Ja, guck, ich kann mich erinnern.
Ja, es war ein, das war ein,
bin damals, glaube ich,
ein ganz anderer Tarkowski-Film.
Genau. Aber ich habe gedacht, echt, so ist Kunst. Muss ich das jetzt gut finden, um ein gebildeter Bürger zu sein?
Ja.
War skeptisch, ähnlich wie bei Wenders. Also wahrscheinlich immer schon so unsensibel, wie manche unserer Zuhörer glauben, dass ich es bin. Und dann würde ich jetzt umgekehrt mir deswegen eher noch mal wieder Tarkowski anschauen, weil ich dann denke, da habe ich sicher was verpasst.
Ja, auch wo du Wenders ansprichst. Ich habe vor kurzem einen amerikanischen Freund wieder gesehen und ich war überrascht. Abgesehen von einigen eigenartigen, männerartigen Dingen. Also war der Film für mich immer noch, oder im Laufe der Zeit, den hatte ich auch wieder gesehen. Und es ist tatsächlich brandaktuell gewissermaßen.
Die alten Wenders sind besser als die
Ruf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also die neuen Wenders nicht.
Ganz genau.
Und ich glaube, ich bin echt froh.
Also hast du eins der Wenders-Filme auf der in Cannes gesehen?
Ja.
Hast sie gesehen?
Ja, natürlich.
Und?
Ich habe auch über den einen zumindest berichtet. Aber das machen wir jetzt. Ich wollte nämlich sagen,
das Filmfest München war ja oft so ein Nachspielfestival. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, weil auch als ich noch nicht nach Cannes gefahren bin, das war natürlich die ganzen 90er Jahre noch durch, mich aber schon für Filme interessiert habe, dann fand ich super, dass ich Cannes-Filme ziemlich bald in München sehen konnte. Und das ist auch vollkommen okay. Das reicht auch für ein gutes Festival.
Ja.
Und wenn man dazu steht, ja, wenn man dann nicht sagt, wir zeigen aber hier Cinevision und Cinemasters und Cine Radicals und Cine Kids und Cine was weiß ich. Aber, also das war ja bei Eberhard Hauff, der war ja so ein Mann der Basis, in dem Sinn auch, im ganz schlechten Sinne, aber auch im guten, dass er halt einfach so gesagt hat, ein paar gute Filme zeigen und ein Fest drum machen, ist schon ganz gut.
Ja.
Und das ist ja, das war noch, wo die Filmfestivals nicht so geschachtelhubert haben und sich so wichtig gemacht haben, wie das ja auch Saarbrücken und alle möglichen anderen Filme heute tun, ja, dass sie dann immer vor sich hertragen, riesengroße politische Agenden, gerade Saarbrücken. Und München hat das eine Weile gemacht. Ich habe das Gefühl, das machen die jetzt so ein bisschen weniger. In dem Moment, wo die Branche wirklich nach München kommt, gibt es ein bisschen weniger Agenda-Setting.
Ja, man muss jetzt nicht mehr machen, man muss nicht mehr die großen politischen Namen rein. Ja.
Ja. Und, ja. Aber da haben die natürlich ganz viel aus Cannes gezeigt und dieses Jahr zeigen sie auch, glaube ich, immerhin noch 19 Cannes-Filme. Ich habe die Zahl jetzt nicht nachgezählt.
Hauptsächlich aus den Nebenreihen eigentlich.
Aber hauptsächlich aus den Nebenreihen, genau. Hm. Sie haben genau genommen 4, glaube ich, Wettbewerbsfilme. Und einer davon Jessica Hausner, der wegen der Retro hier
ganz
läuft.
Genau,
okay.
Ja.
Und weitere, also Bellocchio, super Film. Und dann den Film von Kore-eda, Monster. Und dann haben sie den Kaurismäki, mit dem ich absolut nichts anfangen kann, aber vielen Leuten gefällt. Also soll es mir recht sein.
Aber das Interessante daran ist,
das Interessante daran ist eigentlich, dass die, ich habe mich echt gefreut, ich habe gefürchtet, sie werden den Wenders einladen. Und es hat mich echt gefreut, dass sie den nicht einladen. Der soll sein, der kriegt ja einen Verleih, hat einen Verleih, wird irgendwann kommen. Wenn ganz viele Leute reingehen, die als Prinzip in Wenders-Filme reingehen,
ja,
so wie sie sonst in den protestantischen Gottesdienst am Sonntagmorgen reingehen, und das soll auch so sein.
Ich meine, das gibt es ja auch kaum mehr, dass uns ein Künstler fast ein ganzes Leben begleitet. Also das ist ja fast verloren gegangen, die Rolle des Großkünstlers. Denk an, in der Literatur an Böll oder Krass.
Wird uns auch unser ganzes
genau,
Leben
das ist
begleiten.
Genau, einer der wenigen. Halt exakt, richtig, genau. Aber es sind immerhin schon über 20 Jahre, die, und das ist immer seltener geworden.
Hasli Özge ist jetzt gerade gegangen vom Nebentisch, aber sie begleitet uns, sie ist halt noch jünger, Gott sei Dank.
Ja.
Und
ja,
wird uns auch hoffentlich begleiten.
Also das ist meine große Frage, das stelle ich in Frage. Ich denke, immer mehr Regisseure, Schriftsteller oder Künstler, also kriegen nach sehr kurzer Zeit schon nicht mehr die Aufmerksamkeit, weil immer mehr nachrücken und diese Aufmerksamkeitsspanne, diese Konzentration des Publikums auch immer nachlässiger, immer durchlässiger ist und dadurch viele Kunst, Künstler, Autorenbiografien wirklich radikal abbrechen. Viel stärker als noch vor 30, 40 Jahren, noch vor 20 Jahren noch.
Das ist ein guter Punkt. Das ist wahrscheinlich richtig. Also, sofortiges Gegenargument heißt jetzt Filmfest München, Jessica Hausner.
Gut.
Jessica Hausner ist auch hier. Die ist nicht so alt. Also, ich weiß gar nicht genau, aber sagen wir jetzt mal, nein, ich sage jetzt wieder nichts, das ist dann immer wieder, schätze ich jetzt zu hoch ein, aber jedenfalls über 40 ist sie. Und ist aber noch nicht alt und macht sicher noch ganz viele Filme, weil sie auch relativ schneller als so ein paar andere Filme macht. Und die Filme sind es immer wert, gesehen zu werden, immer interessant. Manche mag man lieber, manche weniger lieb, aber das weiß sie ja selber auch und das ist auch nicht schlecht. Und es gibt aber nicht so eine Abwärtsspirale wie bei meiner Meinung nach den genannten Wenders.
Genau. Und ich finde, bei Petzold gibt es die auch nicht. Es gibt Auf und Abs, aber es gibt, ist es tatsächlich...
Ich finde, bei Petzold kann man schon sagen, also für mich werden die Filme einfach langweiliger.
Bis auf den letzten. Das war die erste Überraschung.
Ja, dann müssen wir nochmal einen Podcast über Roter Himmel machen.
Müssen wir über Roter Himmel reden.
Ich finde, Roter Himmel, den habe ich auch gelobt von der Berlinale aus, weil ich gesagt habe, der ist besser als seine letzten.
In der Tat, weil die haben ich auch, würde ich auch sagen, ja.
Dazu stehe ich, besser als seine letzten drei.
Ganz genau,
aber ich würde immer sagen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, richtig gut ist Roter Himmel nicht.
Er hat mich sehr glücklich gemacht. Und das reicht mir eigentlich.
Das reicht vollkommen.
Das reicht vollkommen.
Ja.
Und er hat mich überrascht. Nach den letzten Filmen, die mich schrecklich gelangweilt haben, die artifiziell waren, die aufgesetzt waren, hatte ich das Gefühl, endlich mal wieder auch Spaß haben zu dürfen mit ihm und überrascht zu werden.
Also da ging es mir anders, aber ich will dir diesen Spaß nicht verderben.
Danke.
Und ich bin überhaupt nicht, ich muss jetzt hier nicht gegen Anreden, dass man sowas ja nicht finden kann. Also ich erinnere mich noch letztes Jahr, da wolltest du mir ja unbedingt meinen Spaß und meine Freude an Albert Serra verderben.
Ich weiß.
Hier am
gleichen Ort. Es tut mir echt leid im Nachhinein.
Nee, ich wurde darauf angesprochen, wer ist denn dieser Axel, der da so ein dummes Zeug redet. Also das wurde ich natürlich nur von Senna-Aficionados. Nicht Senna, Serra, Entschuldigung. Ja. Senna ist der Rennfahrer gewesen aus Brasilien. Das war jetzt vielleicht auch ein guter Freudscher. Aber vielleicht hat Albert Serra mit Senna, Ayrton Senna, irgendwas doch zu tun. Egal. Nein, das will ich dir gar nicht verderben. Es ist sehr gut, dass wir solche Filmemacher haben. Das gilt auch für Wenders, die Leute ins Kino bringen. Auch die Leute, die sonst Angst haben, sich mit irgendwelchen Viren anzustecken und zu Risikogruppen gehören. Und wenn das ist, glaube ich, so, dass die viele Zuschauer ungefähr so alt sind wie er und ein paar jüngere Filmkritiker, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Bei Petzold ist es anders. Und ich würde auch Christian Petzold nicht unterstellen wollen, dass er der neue Wim Wenders ist. Ich hoffe das für ihn nicht. Ich glaube, es gibt schon auch so jüngere, das lässt sich halt bei ersten und zweiten Filmen schlecht sagen, dass die uns begleiten werden. Das gilt ja auch nicht für alle.
Ich finde auch, es ist völlig unvorhersehbar.
Also ich glaube, dass es auch tatsächlich ein Riesenproblem gibt, einer mangelnden Loyalität zu Regisseurinnen und Regisseuren.
Auch zu Autoren, zu Schriftstellern. Ja, das ist auf allen Ebenen, das hat sich wirklich gesellschaftlich massiv verändert. Also im Grunde genommen die klassische Rolle des Großkünstlers, des Großautoren, der tatsächlich über Jahre einen biografisch auch begleitet oder begleiten
Komisch,
kann.
Komisch, weil du hast viel mehr Ahnung als ich von Literatur. Du machst auch bald eine Literaturseite über die im Netz, über die wirst du dann hoffentlich auch noch uns genug berichten. Ja. Aber das will ich jetzt nicht, haben wir auch nicht abgesprochen, nicht vorher irgendwie anteasen, aber das kann man ja mal sagen, weil ich nämlich den Eindruck habe, dass für Literatur und auch für Theater noch so ein bisschen andere Regeln gelten als fürs Kino. Dass da auch das Kunstsystem, der Betrieb, sicher auch mit vielen Schattenseiten, aber auch mit den ganzen Vorteilen, ganz gut funktioniert. Und zum Beispiel jetzt, wie Cormac McCarthy gestorben ist, für mich ein total wichtiger Schriftsteller.
Ja, finde ich auch.
Viel interessanter als manche dieser Helden aus Amerika, zum Beispiel als Jonathan Franzen.
Jonathan Franzen ist fast für mich der Wenders der Literatur.
Ja,
also das ist,
danke, dass du das
ich,
sagst.
Ja, nein, ich finde auch, also das ist eine ähnliche Entwicklung wie bei Wenders. Also es ist,
Cormac McCarthy, super. Und ich habe sofort, mich hat das beschäftigt. Ich kann nicht sagen, doch, ich war traurig. Mir hat es leid getan, obwohl bei einem Menschen, der so alt ist, da weiß man, der stirbt halt irgendwann. Das ist meistens bisher so gewesen. Und deswegen, aber dann habe ich trotzdem gedacht, und schade, und der schreibt jetzt nichts mehr und ich will jetzt eigentlich dem nah sein. Dann habe ich mir so Podcasts angehört. Es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar.
Ja, wäre sehr zurückgezogen,
gut.
Ja.
Und ich finde es auch toll, können wir schon mal so als kleinen Teaser machen für die nächsten Wochen. Ich bin schon ganz aufgeregt seit einigen Wochen, dass der neue Christopher Nolan-Film Mitte Juli ins Kino kommt. Oppenheimer. Über den Vater, sagt man ja so, der Atombombe, American Prometheus heißt die Biografie, auf die sich Nolan bezieht.
Von dem schon viele angeblich verstört sein sollen, weil er nicht der typische Nolan-Film ist, der es sein soll.
Also, das sagt aber schon der Trailer. Also der den Göttern das Feuer raubt, aber ist die Hauptfigur. Und das hat mich dazu gebracht, mich so ganz ein bisschen mit Quantenphysik und mit überhaupt modernen Physik, Atomphysik zu beschäftigen, was ja auch eine Wahnsinnsgeschichte ist und wo man sich ganz schnell drin verlieren kann, wenn man nur oberflächlich dran kratzt. Und ein bisschen habe ich die letzten Wochen, wo ich auch Zeit hatte zu lesen, dann mich daran auch sehr gerne verloren. Ja, und dann stirbt der Cormac McCarthy, dann höre ich mir Podcasts an und das kriege ich dann mit. Seine letzten zwei Bücher handeln von Quantenphysik. Die Heldin des allerletzten Buches,
ist
eine Quanten, die beziehen sich aufeinander. Das ist
nachdem er 10 Jahre nichts geschrieben hat, hat er dann wirklich ganz, ganz kurz hintereinander diese beiden Bücher veröffentlicht, aufeinander
sich beziehen. Und das fand ich dann natürlich ganz toll. Das ist fast schon, als ob da doch irgendwas...
Ja, es ist natürlich die Quantenphysik, das ist eine der Wahnsinns. Ich meine, es ist ja seit Raumschiff Enterprise und dem Beamen, also sind wir im Grunde genommen also immer mehr Schritte darauf zugegangen. Und die letzten Experimente deuten ja darauf hin, dass wir tatsächlich bald in der Enterprise
Zeitreisen machen. Ja. Okay, also wir müssen, glaube ich, bevor du wegfährst oder nachdem du weggefahren bist und wiedergekommen, dann doch noch, also vielleicht fährst du auch nicht nur weg, sondern bist gleichzeitig da. Quantenphysikalisch betrachtet ist das ja möglich.
Oh mein Gott, ja, ein wahnsinnig aufregendes Thema. Ja.
Und dann könnte man nämlich nochmal einen Podcast darüber machen, weil die, zum Beispiel die Physik im Film und die Atombomben im Film, über die wir auch schreiben werden und vielleicht Podcasts machen, ist ein super Thema.
Brutal aufregend, also wirklich Wahnsinn.
Und da muss ich aber auch gleich wieder Sünden begehen, weil diese eine der Todsünden bei Artischock, die heißt ja Schreiben über Fernsehen und Schreiben über Serien. Und man kann aber nicht, weil Serien sind Filme und im Fernsehen laufen auch Filme, wenn man nicht gerade Heute-Journal oder ein Fußballspiel guckt. Die Serie, es gibt mehrere Serien, die auch total interessant sind, über Quantenphysik im weitesten Sinn. Und ja, eigentlich schon der von mir, im Gegensatz zu manchen lieben Kolleginnen, sehr geschätzte Wes Anderson-Film, der letzte, der handelt ja eigentlich, man denkt schon fast, ist die Parodie schon von Oppenheimer, bevor der erschienen ist.
Das hast du auch geschrieben.
Genau, das habe ich auch geschrieben, weil der im Hintergrund, also jetzt Werbeblock, alle noch meine Kritik zu Wes Andersons Asteroid City, heißt der Film, angucken. Ansehen, durchlesen und dann noch den Film angucken. Und da geht immer, und das ist jetzt kein Spoiler, im Hintergrund ab und zu mal so eine Atombombenexplosion sieht man dann. Das fand ich sehr lustig. Natürlich kann man jetzt sagen, oh Gott, Atom ist doch so gefährlich, wie man das in Deutschland gern sagt, darüber macht man doch keine Witze. Ich finde es super, genau über solche Sachen macht man Witze. Und zurück zu Cormac McCarthy. Der hat ja auch fürs Kino viel getan. Und vielleicht sollten wir beide noch mal irgendwann was schreiben über Cormac McCarthy und das Kino. Aber also weil viele Sachen von ihm verfilmt wurden und auch jetzt noch was verfilmt wird, nämlich sein vielleicht wichtigster und bester Roman, Blood Meridian, Deutsch Die Abendröte des Westens, wird verfilmt von dem gleichen Regisseur, der The Road verfilmt hat.
Wirklich, aber The Road fand ich, also da fand ich das Buch überzeugender als die Verfilmung. Oft bin ich auch wirklich auf der anderen Seite, aber in diesem Fall...
Das Interessante ist, dass Cormac McCarthy sich sehr für Kino interessiert hat. Er hat viel gesehen und es gibt, kleiner Tipp, bei YouTube gibt es ein Gespräch, was Werner Herzog und Cormac McCarthy zusammengeführt haben, weil der Cormac McCarthy...
Werner Herzog in seinem wunderbaren Englisch?
Fantastisch! Und weil der Cormac McCarthy sich irgendwie für Herzog-Filme interessiert hat und auch Coen-Brüder-Filme. Der fand Miller's Crossing total super. Die Coen-Brüder haben dann auch erzählt, ja, damals haben wir Cormac, wir haben den angesprochen und haben ihm so erklärt, wer wir sind. Und er hat dann aber gleich zurückgeschrieben, nachdem er 2 Wochen lang sich nicht auf einen Anruf beantwortet, das gab es damals noch, gemeldet hat. Das war für No Country for Old Men. Also in den Nullerjahren hatte Cormac McCarthy noch einen Anrufbeantworter. Und da hat er dann sich 2 Wochen nicht zurückgemeldet, weil er einfach weg war. Und dann hat er den halt angehört und dann hat er sich sofort nach Rückkehr sofort zurückgemeldet. Und die Coen-Brüder aber, die schon Digital Native mehr waren, auch nicht richtig, aber näher dran, im 21. Jahrhundert angekommen, die haben gesagt, wir dachten, der will sich nicht bei uns melden und ruft einfach nicht zurück, das Arschloch, warum denn nicht? Und dann haben sie ihm nochmal auf Band gesprochen, ja hey, wenn er jetzt sie doof findet, dann soll er ihm doch wenigstens sagen, er hat kein Interesse und sowas. Und dann hat aber Cormac McCarthy sich gemeldet und hat gesagt, ja, er hat großes Interesse und Miller's Crossing findet er total super und so. Ist auch alles sehr interessant.
Ja, schöne Geschichte.
Warum erzähle ich Cormac McCarthy? Weil fand ich die Aufmerksamkeit, als der gestorben ist, da war so eine Aufmerksamkeit drauf, selbst bei Leuten, die den vielleicht nicht mochten. Das war klar, der ist wichtig und zwar für uns alle. Und egal, ob man was gelesen hat und wenn man nichts gelesen hat, sollte man es schleunigst nachholen.
Genau, und das ist für mich die letzte Generation, die jetzt stirbt, an Großautoren, die uns tatsächlich unser Leben, die wir alle in den 60er, 70er Jahren geboren sind, begleitet haben, fast das ganze Leben. Und das geht meines Erachtens tatsächlich auch in der Literatur immer mehr verloren, es geht in der bildenden Kunst verloren. Es ist wirklich tatsächlich, denke ich, auch durch die sozialen Medien, die immer stärker nachlassen, Aufmerksamkeitsspanne, die bezüglich auf Personen einfach nicht mehr die Konzentration aufbringen kann und dadurch nicht mehr diese Langatmigkeit, diese Konzentration auf ein Werk entstehen kann, weil eins vom anderen abgelöst wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Puls der Zeit. Es verändert sich. Es wird keine Großkünstler mehr geben.
Um Gottes Willen.
Aber also auch nicht weiter schlimm. Auch das werden wir überleben.
Doch, das war jetzt nicht ironisch gemeint.
Aber halt, ich sehe gerade, es ist 19.04 Uhr. Mein Sohn, von dem wir vorhin gesprochen haben, genau, das müssen wir sagen, die Pizza ist in 10 Minuten auf dem Tisch, die er angekündigt hat.
Also du musst jetzt weg, deswegen müssen wir das jetzt abbrechen. Ich wollte nämlich gerade mit dir über diesen Pessimismus, weil ich habe keine Kinder, ich bin ein optimistischer, vielleicht aber nur deswegen, ich weiß es nicht. Aber ich wollte nämlich auch darüber reden, dass eigentlich, alles, was du jetzt gesagt hast, irgendwie teile ich das, so bauchgefühlsmäßig, aber wir sollen ja mit dem Bauch nicht nur dem Bauch denken und mit irgendwelchen anderen Organen ins Kino gehen, sondern auch mit unserem Hirn.
Korrekt.
Und höchstens, du meinst es in dem Sinn optimistisch, dass wir quantenphysikalisch und sowieso in einem, wie heißt denn das, nicht Metaverse oder in unserem Hyperverse befinden, in dem wir alles gleichzeitig machen und gleichzeitig die Welt untergeht und neu geboren wird.
Ganz genau.
Das wäre dann das Optimistische. Ansonsten würde ich sagen, müssten wir jetzt eigentlich noch ganz lange weiterreden, um das, was du allein in deinem letzten Satz gesagt hast,
wir können noch eine Stunde weiterreden,
aufzunehmen. Also das müssen wir, trotzdem müssen wir jetzt unsere Leser, denn die Pizza und die Kinder sind wichtiger als die Kunst.
Ja, der Alltag ist immer wichtiger als die.
Nee, eben eigentlich nicht. Der Alltag ist
der Alltag ist eines der spannendsten Dinge, die es gibt. Nein, der Alltag kann eine der aufregendsten Dinge der Welt sein, wenn er nur richtig, wie soll man sagen, ich meine, angenommen wird. Also Alltag spannend zu beschreiben und irgendwie die großen Überraschungsmomente in den Alltag zu hieven, das ist eine der großen Künste, die es gibt im Leben.
Intuitiv möchte ich antworten.
Aber du musst nicht.
Mit Alexander Kluge, der mal am Ende eines Films über ihn gesagt hat, ob er jetzt noch irgendeine Art von Mitteilung hätte, weniger schlafen. Da möchte ich, das fand ich schon ziemlich gut, und da möchte ich jetzt antworten, weniger Alltag.
Also weniger Alltagsvollzug.
Weniger Alltag. Wir müssen mehr aus unserem Alltag raus. Und damit auch aus unseren Filterblasen, aus unseren Heimaten. Also da rundet sich das dann doch. Also muss vielleicht das Kind zu Hause auch einfach mal lernen, der Papa kommt nicht pünktlich, die Pizza steht auf dem Tisch und wird kalt.
Oh.
Er muss die Pizza allein essen, er wird davon traumatisiert sein, dann wird ihm erklärt, dass es Traumata gar nicht gibt.
Und ich muss den Therapeuten bezahlen?
Wenn man Freud richtig versteht, gibt es ja gar nicht Traumata. Dazu müsstest du mal Jean-Paul Sartre über Freud lesen, wäre mein Lesetipp für heute.
Gut.
Also, der hat nämlich gesagt, das Unbewusste gibt es gar nicht. Das ist eine große Hilfe im Alltag, weil man sich dann bestimmte Probleme erspart.
Das Unbewusste hat mich schon so oft überrascht.
Das Unbewusste, das Unbewusste ist deine Wahl. Du wählst das Unbewusste.
Nee, das Unbewusste triggert letztendlich...
ist deine bewusste Wahl, die du dir verkaufst, weil sie dann leichter konsumierbar ist.
Das hört sich schön an und ich sage einfach mal ja. Für diesen einen Moment sage ich ja, damit ich zur Pizza komme.
Ja gut, anders wärst du nicht zur Pizza gekommen. Okay, genau. Wir verabschieden uns jetzt von diesem etwas wahrscheinlich auch biergeschwängerten und Biergarten-Convention-geschwängerten Podcast aus München. Angemessen, das Filmfest ist nicht nur ein Festival, sondern auch ein Fest. Und ich hoffe, dieser Podcast war für euch, liebe Hörer, ein Fest. Das war Axel, Timo Bohr und Rüdiger Suchstein vom Filmfest München. Vielleicht melden wir uns nochmal zusammen, sonst getrennt. Und Texte kann man auch lesen, wie immer bei Artischock.
Ganz genau.
Einen schönen Sommer. Bis dann.
Ja. Tschüss. Bis bald.
Ja, doch.